Einleitung ist vorbei, da kommt zwar noch eine Bücherwerbung dazwischen, aber macht ja nichts, dann können es die Leute auch im Kassettenland dann auch gleich bestellen. Nein, genau, fang ruhig an. Entschuldigung. Falls der Operateur das Zeichen sieht, können wir beginnen. Ja, das war eine Stummfilmserie damals im Fernsehen früher, wo ich noch jung war. Nun gut. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Sag das mal deinem Nachbarn, das ist ein guter Satz. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Jetzt ist die Frage, was ist das Evangelium? Aber ich darf jetzt nicht wieder 7 Predigen predigen, sondern ich will jetzt die predigen, die ja auch der Titel ist. Der Titel ist halt eigentlich, sagt er nichts, das ist immer gut. Weil am Schluss weiß man dann, was ich wirklich vorhatte zu predigen und so weiter. Nein, ich habe schon bestimmte Dinge vor. Das Evangelium ist Gottes Kraft, die Botschaft, die Nachricht von Jesus, wer er ist und was er getan hat. Das ist Gottes Kraft. Wer weiß, wer Jesus ist hier? Weiß das jemand? Weiß jemand, was er getan hat? Wow, dann hast du, wow, das Englisch, das heißt Erstaunen. Dann hast du förmlich die Kraft Gottes zur Verfügung. Natürlich, du bist ja auch selber so ein Kraftwerk. In dir wohnt der Heilige Geist, auf dir ist der Heilige Geist, wenn du von neuem geboren bist, wenn du ein Christ geworden bist, Jesus angenommen hast. Aber nicht nur bist du selber ein Powerhouse, eine Kraftwerkstation, sondern dir ist auch noch diese Botschaft gegeben, die da ist wie ein Saatgut, die du da hast als Ansammlung von Wissen und Erkenntnis. Und jetzt kannst du dieses Wissen, wenn du es nicht nur selber festhältst, wenn du es selber für dich benutzt, dann wird es für dich die Kraft Gottes zur Rettung, Heilung und Befreiung. Stimmt's? Und die ist nicht nur an dem Tag, wo du Jesus angenommen hast, sondern das Evangelium ist immer die Botschaft von Jesus, was er getan hat, was er ist, wer er ist, ist immer die Kraft Gottes zur Heilung und Befreiung und zur Rettung. Wer braucht Rettung? Ich brauche sie täglich. Natürlich, die ursächliche Rettung, die neue Geburt, die erfährt man, wenn man Jesus anruft. Aber dann Rettung brauche ich täglich, Vergebung der Sünde, Rettung, Kraft Gottes zu überwinden in diesem Leben, brauche ich täglich. Wo ist sie? In Christus, in Jesus, in ihm, am Kreuz, in der Überwindung bis in den Tod. Heilung brauche ich, wenn ich herausgefordert bin mit Krankheit, mit Symptomen und so weiter. Wo ist die Heilung? Im Evangelium von Christus, in den Wunden Jesu. Amen. Nicht im Glauben daran, der Glaube ist nur das Mittel, wie ich es mir hole. Also der Glaube ist nicht das Mittel, das Eigentliche, sondern der Glaube ist nur, ich muss es nur glauben, also nehmen, annehmen. Dann, was nehme ich an? Dass ich in den Wunden Jesu geheilt bin. Oder Befreiung. Oh, ich brauche Befreiung. Im Evangelium ist die Kraft Gottes, oder es ist die Kraft Gottes zur Befreiung. Und so weiter und so fort. Nun gut, seitdem ich in Indien unter diesen unerreichten Menschen darüber spreche, in simpelster Form, wer ist Jesus und was hat er getan? Weil die haben ja noch nie von einem Jesus gehört, die meisten, und was er getan hat für sie. Und da wir so ABC, so banal oder so Kindergarten oder kinderstundenmäßig von Jesus erzählen, in schlichtester Form das Evangelium verkündigen. Boom. Immer wieder wird es Gottes Kraft, wenn es gepredigt ist und die Leute praktisch anzapfen. Oder Gott einfach sein Wort bestätigt, um ihnen zu helfen, zu erkennen, das ist nicht nur eine schöne Botschaft oder eine andere Religion, sondern die Wahrheit von Gott. Naja, und so erleben wir halt bei diesen Einsätzen diese Kraft des Evangeliums. Ich habe einige paar Broschüren mitgebracht. Ihr bekommt sie ja auch hier als Gemeinde. Nehmt sie mit und informiert euch, was da möglich ist. Und natürlich auch betet für uns, helft uns zusammen, lasst uns zusammen den unerreichten Millionen und Abermillionen Menschen das Evangelium bringen. Hier ist eine grundsätzliche Vorstellung über die Inhalte des India Harvest Plans. Dann hier ein Heft, das verschenke ich euch heute. Das sollte jeder mitnehmen und sollte jeder wirklich eingehend studieren. Das ist so mit Fakten und Daten und Statistiken. Wo sind wir mit dem Missionsbefehl? Wo sind wir? Wo sind die Erntefelder unserer Zeit? Die sind natürlich auf der ganzen Erde, aber wo sind die größten Erntefelder? Wo sind die Erntefelder, wo noch am wenigsten bisher gearbeitet wurde? Und dann gibt es eben dieses 10-40-Fenster. Das ist zwischen dem 10. und 40. nördlichen Breitengrad, eine Gegend Nordafrika und Vorderasien und dann Asien und so weiter, wo etwa 3 Milliarden unerreichte Menschen leben, wo der größte Teil der unerreichten Menschheit lebt, die es gibt. Dort sind die ärmsten Länder und eben auch die unevangelisiertesten Länder. Und ganz pauschal gesagt, es gibt etwa 3 Milliarden Menschen, die nicht wissen, dass es Jesus gibt. Und dort in diesen Ländern sind sie und Indien ist mitten da drin. So nehmt euch das mit und lasst uns miteinander die Augen aufheben, um zu sehen die Erntefelder, wie es Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und dann entsprechend Strategien und so weiter entwickeln und wirklich miteinander, individuell und miteinander, Strategien und Unternehmen starten, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Weil das ist der Grund, warum wir noch da sind. Wenn wir gerettet wurden, weil als Jesus in unser Leben kam, als wir Jesus aufgenommen haben, dann hätte Gott uns eigentlich in dem Moment in den Himmel entrücken können. Es wäre alles okay gewesen. Er lässt uns nicht hier zurück, um uns heiliger zu machen, noch ein bisschen geistlicher, damit er nicht so viele Probleme dann hat im Himmel, wenn wir dann kommen und so weiter. Das ist alles nicht der Grund. Es würde alles viel schneller gehen, hätte er uns in dem Augenblick, wo wir endlich den Samen geschluckt haben, den Samen des Evangeliums, okay, ich glaube an dich, Herr Jesus. Es wäre viel einfacher und viel besser und ein viel schnelleres Werk geschehen, wenn wir in den Himmel gegangen wären in dem Moment, wenn es nur um uns ginge. Und natürlich ist hier eine Zeit der Heiligung, eine Zeit des Lernens und Machens und Tuns. Aber letztlich geht's darum, sind wir hier, um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit dem Evangelium zu erreichen. That's it. Das ist der Job. Das ist die Aufgabe. Darum geht's. Okay? Jeder Lobpreiser, jeder Grüßer in der Gemeinde, jeder Normalsterbliche in der Gemeinde, jeder Pastor, jeder Evangelist. Unsere gemeinsame Aufgabe als Leib Christi ist nicht, jeder hat so seine Berufungen, jeder hat so seine Salbungen, jeder hat so seine Begabungen. Da mag auch ein Stück Wahrheit drin sein. Aber Jesus, als er ging, hat er allen seinen Jüngern gesagt, jetzt Leute, ich habe alles getan, was notwendig war, damit ihr jetzt gehen könnt in die ganze Welt, zu allen Menschen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Stimmt's oder habe ich recht? Genau, danke. Gut, dann habe ich noch ein paar Bücher mitgebracht. Werbespot immer wieder zwischendrin. Das heißt, das sind Audiokassetten über eine Serie von Predigten über Heilung gehört dir, vom Bruder Steinle. Die halten wir da in uns, bei uns in der Gemeinde alle paar Wochen haben wir so Heilungsgottesdienste. Und wir haben tatsächlich richtige Heilungswunder. Es ist derselbe Herr, hier in unseren Ländern, eben wie in Indien oder sonst wo. Und was ich dort erlebt habe, hat mich sehr ermutigt für uns hier und so weiter und für die Dinge zu glauben. Und ich könnte euch jetzt ein paar Zeugnisse geben, mache ich aber nicht. Dann ist hier eine ganz fantastische Geschichte. Besandter, Zeugnis einer Befreiung. Das ist eine DVD, wir haben es auch als Video in Deutsch oder Englisch. Hier ist beides drauf, Deutsch- und Englisch-Version. Das ermutige ich euch mitzunehmen. Das sieht man buchstäblich mit der Kamera verfolgt über mehrere Tage. Eine Frau, die richtig besessen war. Wir fanden dann heraus, sie war 17 Jahre besessen, gequält von einem dämonischen Geist. Und du siehst, wie sie sich manifestiert und schreit, macht und tobt und tut. Währenddem das Evangelium verkündigt wird und dann nach ein paar Tagen ist sie dann frei in der zweiten Evangelisation, wo sie dann auch noch hinkam, weil sie unbedingt frei werden wollte. Und dann wurde sie frei etc. Das Zeugnis ist ein Stückchen auch beschrieben hier. Siehst du einfach, wie der Herr am Wirken ist. Eine wunderbare Sache, kann sehr bewegend sein, auch für ungläubige Leute, das mal zu sehen, wie das aussieht, wenn ein Mensch frei wird etc. Dann eine hochaktuelle Frage. Und die Menschen ohne Evangelium, was ist denn mit denen? Was ist mit denen, die sterben, ohne von Jesus gehört zu haben, weil wir nicht gekommen sind, weil wir zu spät gekommen sind? Und davon gibt es 100.000 jede 24 Stunden. Jede Sekunde stirbt ein Mensch, ohne von Jesus gehört zu haben. Das ist eine extrem entscheidende Frage zu beantworten, biblisch zu beantworten. Nicht nach unserer humanistischen Meinung oder Einbildung, sondern nach der Wahrheit der Schrift. Was ist mit denen? Wenn wir das falsch beantworten, bedeutet es, die Situation wird sich nicht groß ändern. weiter werden viele sterben, ohne je von Jesus zu hören. Wenn wir begreifen, wie ernst die ganze Geschichte wirklich ist, könnte es bewirken, wenn wir dann entsprechend handeln und reagieren, dass Leute eine Chance bekommen, die sonst chancenlos sind, von Jesus zu hören und dann Rettung zu bekommen. Nun gut, ich werde darauf jetzt nicht eingehen. Dann halte dich zu diesem Wagen. Dann haben wir verschiedene ganz günstige Bücher, die einfach sehr gut sind zu diesem Thema. Ich möchte keine Bücher als solches verkaufen wegen dem Geld, sondern wegen dem Thema. Ich habe nur Bücher dabei, wo ich sage, die müssten jeder Mensch, jeder Christ gelesen haben. Wer möchte dieses Buch? Schenke ich dir. Sie können dann die Rechnung am der Kasse bezahlen. Wer möchte dieses Buch? Jetzt wisst ihr es. Nein, jetzt muss ich ein bisschen weiter hindern. Bitte schön, halte dich zu diesem Wagen. Wenn ich es verschenke, ist immer die Verpflichtung damit verbunden, das zu lesen und dann zu handeln danach. Okay? Wenn ihr nicht bereit seid, danach zu handeln, nachdem ich es gelesen habe, müsst ihr es weiter verschenken. Wer möchte dieses? DVD ist Voraussetzung. Dir schenke ich noch einen extra, okay? Bitte schön. Jetzt wisst ihr, was läuft. Das verschenke ich nicht. Das könnt ihr aber käuflich günstig erwerben. Und alles andere ist sowieso gratis. Okay. Naja. Theoretisch könnte man jetzt loslegen, aber naja. Du bist ein Wunder. Sag mal das deinem Nachbarn. Du bist es Wunder. Genau. Du bist ein Wunder. Ein Wunderknabe oder eine Wunderfrau. Halleluja. Und jeder verheiratete Mann sagt: Amen, Bruder. Eine Wunderfrau habe ich. Ich lese euch einen Psalm, ich habe das gestern noch gelesen aus den Losungen. Stell dir vor, ich lese die Losungen wieder so zwischendurch. Nein, stimmt gar nicht. Was sag ich denn? Nein, aber gestern war ja der 2. Juli. So habe ich Psalm 2 gelesen. Das war's, so war's, genau. Und da der letzte Vers. Ich lese ab Vers 8. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Ich werde das jetzt nicht theologisch alles analysieren, aber starke Aussage. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Jauchzt mit Zittern. Eine interessante Darstellung, aber so ist es. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es steht auch im Neuen Testament. Es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein Richtergott. Und er wird die Sünde richten. Und er hat sie gerichtet in Christus. Aber es gibt ein Endgericht, wenn man nicht in Christus geborgen ist. Hier. Küsst den Sohn, ja, Jesus, küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Mit anderen Worten, stell dich gut mit Jesus. Wir sind intern, Gäste dürfen jetzt einfach mal so ein bisschen reinhören. Oh, wo bin ich denn da gelandet, was für eine Kirche? Na, ich lese nur die Bibel. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Wobei man ganz klar sagen muss, der Herr ist nicht, wie soll ich sagen, leicht zu irritieren. Er ist nicht so kurz angebunden mit seiner Geduld. Nein, er ist langmütig und gnädig und geduldig und handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Da gibt es jede Menge andere Aussagen. Und in der Person Christi wird das natürlich sehr klar und endgültig dargestellt. Aber eben gleichzeitig müssen wir wissen, es ist gefährlich, nicht bei Gott zu sein. Und hier heißt es eben dann, denn leicht entbrennt sein Zorn. Und dann glücklich, das wollte ich eigentlich lesen, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist bei ihm geborgen? Amen. Und als ich das so las, habe ich gedacht, das bin ich. Ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so mit, so gesegnet, dass ich Jesus kenne und bei ihm geborgen bin. Ich, der ich das wirklich nicht verdient habe. Ich, der ich wirklich alles andere als würdig bin, bei ihm geborgen zu sein oder von ihm gütig und barmherzig behandelt zu werden. Weil ich wirklich ein schlimmer Sünder war. Aber ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich jetzt bei ihm geborgen bin. Und warum bin ich bei ihm geborgen? Warum muss ich mich nicht mehr vor dem Sterben fürchten? Warum muss ich mich nicht mehr, was kommt danach, und irgendwie ängstlich auf den Tod warten, und deswegen, weil man sich damit nicht auseinandersetzen will und kann, weil das zu irritierend ist, deswegen bringen wir uns in die Vergessenheit hinein, wir gehen ins Dickicht hinein der Beschäftigungen, der Freizeitdinge, der Unterhaltung und so weiter und so fort. Und begeben uns in einen Bereich, wo im Ist-Zustand es angenehm ist und ich mich nicht mit dem Tod beschäftigen muss. Glücklich, wer bei ihm geborgen ist. Ich muss mich vor dem Tod, vor dieser ungewissen Geschichte nicht mehr fürchten. Ich muss mich nicht mehr vor Gott fürchten, Angst haben. Ich muss nicht mehr vor dem Tag des Gerichtes in dem Sinne erzittern. Warum? Weil mir klar geworden ist, wie sehr Gott mich in Christus betrachtet, wie sehr ich in ihm geborgen bin, wie das Lied von der Katharina ja auch ausgesagt hat. Wir sind bei ihm verborgen mit Christus in Gott. Tatsächlich. Obwohl keiner von uns vollkommen ist, inklusive Manfred. Wusstet ihr das? Den Pastor. Und auch ich nicht. Obwohl ich heute wunderbarste Dinge erlebe, obwohl man denken könnte, wow, das muss ja ein besonderer Mann Gottes sein, dass Blinde sehen, Lahme gehen, Taubstumme hören und sprechen und die Dämonen ausfahren, wenn der kommt. Ich muss dir sagen, ich bin nicht viel anders da als du. Ich bin vielleicht älter, sehe anders aus, habe eine längere Nase als die meisten und so weiter und so fort. Aber, und bin von mir aus auch schon länger in Jesus, aber ich bin auch nur ein Bruder im Herrn. Ich habe auch nur Glück empfangen und Gnade ist mir widerfahren. Und ich bin jetzt seit 33 Jahren damit beschäftigt, diese Gnade und diese Größe der Güte und des Erbarmens Gottes zu ergründen und zu, den Sohn zu küssen. Den Sohn zu küssen. Mein Jesulein, mein Jesu. Amen. Wirklich wahr, es ist die Wahrheit. Und manche Dinge fallen mir nicht mehr so leicht zu tun wie früher als alter Sünder. Natürlich, hoffentlich, Halleluja. Also manches würde ich nicht einfach nur so tun. Aber auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, und ich darf gar nicht in die Details gehen, wie schnell, ich meine jetzt zum Beispiel Zorn, wie schnell ich manchmal irritiert werde von Kleinigkeiten. Gestern, jetzt gebe ich euch doch ein Beispiel, als wir hierher fuhren oder auf dem Weg hierher waren, es brauchte anderthalb Stunden, bis wir endlich den Münchner Raum verlassen haben, weil wir mitten im Stau gelandet sind. Ich meine, und das weiß man als Münchner, da ist meistens Stau und was weiß ich aus unserer Vergessenheit und dann suchen von jemand anderem, den wir noch mitgenommen haben, das ist auch noch so lange da, wurde ich richtig irritiert. Und dann nachher natürlich, als wir endlich durch waren und am anderen Ende rauskamen und dann alles wieder gut war, dann fing ich für mich stille an, Buße zu tun. Herr, vergib mir, wie so oft. Aber es ist einfach erstaunlich, muss ich sagen, auch immer wieder über mich. Und das sage ich nicht hier, ich gehe damit locker um. Nein, ich gehe damit sehr ernsthaft um, aber es erstaunt mich immer wieder, wie schnell und wie leicht auch ich nach 33 Jahren Christ sein. Ja, ich wurde mit 2 von neuem geboren. Nein, ich bin jetzt 55, Halleluja. Grufti, Uhu, unter 100, nennt man uns jetzt in dieser Kategorie. Aber macht ja alles nichts. Was ist schon 55 Jährchen im Vergleich mit der Ewigkeit? Ein Dampf. hat der Jakobus oder der Petrus oder einer der Burschen gesagt. Anyway, ich bin jetzt 33 Jahre dabei. Und natürlich in gewissem Sinne manche Dinge, ja, da sieht man geistlich aus und da bin ich auch recht geistlich und recht gut und recht christlich. Aber manches, das erstaunt mich einfach, wie leicht es ist, fleischlich zu sein. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Ich meine, ich weiß, ihr habt die ausgezeichnete Lehre und das Werk des Herrn ist hier stark im Gange. Aber es könnte ja trotzdem sein, dass der eine oder andere Ähnliches festgestellt hat von euch. Habe Hoffnung. Also, was sagen wir mit alledem? Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Amen. Amen. Glücklich. Wie gesegnet bist du. Aber warum ist das so? Warum sind wir so privilegiert? Warum sind wir scheinbar so bevorzugt zu Hunderten von Millionen von Menschen, die vielleicht ernsthafter mit ihrer Sache beschäftigt sind, Gott zu gefallen, als manche Christen? Und das ist ja dann, das ist ja das Schreckliche. Was ist mit denen? Kann doch nicht sein. Und du hast recht, kann eigentlich, darf nicht sein. Und Gott zerreißt es das Herz und bricht es das Herz 100.000 Mal innerhalb von 24 Stunden mindestens, wenn wieder einer in die Ewigkeit übergeht, ohne je von seinem Sohn Jesus gehört zu haben und von der großen Gnade, die Gott dadurch offenbart hat und von der wahren Vergebung, die da drin enthalten ist. Aber außerhalb davon gibt es nicht. Das ist eine unmögliche Situation. Und das müssen wir so stark begreifen, dass es uns so irritiert, dass dein Christenleben von diesem Moment weg irritiert ist und bleibt, bis du bei Jesus bist. Es muss uns irritieren. Wir dürfen nicht zu wohlig hier uns einnisten. Halleluja, wir haben einander und wir sind auf diesem Loveboat miteinander. Und da draußen ist der Ozean der verlorenen Sünder. Oh, schau sie dir an, was sie alles tun. Die Bösen, ja, ihr solltet eigentlich versaufen und das Gericht Gottes komme über euch. Und wir, währenddem wir hier auf unserer Cruise sind, bis der Herr wiederkommt. Wisst ihr was? Wenn man den Leib Christi so ein bisschen betrachtet, mit kritischen Augen, anhand dessen, was nötig ist, damit Menschen eine Chance bekommen, dann sind viele von uns auf diesem Loveboat. Wirklich wahr. Und kümmern sich in gewissem Sinn, in der Praxis, in der Realität, fast einen alten Hut um was da draußen läuft. Ich sage das mal einfach pauschal, okay? Ich bin nicht hier, jemanden zu verdammen, bin nicht hier, Pauschalurteile zu fällen über euch als Gemeinde, als Gruppe von Christen, habe ich nicht das Recht dazu. Aber es ist meine Beobachtung und ich habe jetzt ein Stückchen Autorität, das einfach so zu sagen, weil ich nicht mehr ein Greenhorn bin. Ich bin kein Greenhorn mehr in den Dingen Gottes, in den Dingen bezüglich des Reiches Gottes. Mir ist eine Aufgabe anvertraut. Ja, ich bin zwar nur ein geheiligter Hippie, aber in der Zwischenzeit hat dieser geheiligte Hippie ein paar Dinge gelernt und begriffen und auch verstanden. Ich habe eine Verantwortung vor Gott, für mich selber auch, aber auch für die Aufgabe oder das Amt oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, die Gott mir anvertraut hat. So, ich darf nicht nur freundlich mit uns sein, damit ihr mich so mögt. Ach, das war ein netter Kerl, den möchten wir wieder haben. Da haben wir so viel gelacht und machen und tun. Das können wir alles machen, gleichzeitig lachen. Aber eben, man kann gleichzeitig Kaugummi essen und gehen. Also man kann gleichzeitig lachen vor Freude und jauchzen, währenddem wir zittern, sprich begreifen, wie heilig, wie real Gott ist. Nicht nur für mich, sondern für diese gesamte Welt, in die Gott uns gestellt hat, als Zeugen Jesu. Amen. Amen. Und deswegen, das Zittern ist nicht unbedingt für uns, obwohl es natürlich ein Zittern gibt. Ich will in Gottes Furcht bleiben, nicht Angst vor Gott, aber Respekt vor Gott, will die Sache ernst nehmen, aber auch eigentlich, eben wir eigentlich müssen nicht mehr zittern. Wir müssen uns freuen, wir können uns freuen und glücklich sein. Aber die Nationen, die wir von Gott fordern sollen, für die er den Sohn gegeben hat, die er mit eisernem Stab richten wird, für die müssen wir zittern. Für die gilt es zu zittern. Jesus, als er die Menschen sah, Matthäus 9, 35 und folgende, als er die Menschenmengen sah, wie sie verschmachtet waren, wie sie ohne Orientierung waren, wie sie verloren waren, wie sie im Finsternis tappten, nicht ein- und aus wussten, nicht wussten, wo der Weg ist zum Heil. Da wurde, und wie Schafe, die keinen Hirten haben, heißt es. Da wurde tief bewegt, moved with compassion in Englisch. Da wurde tief innerlich betrübt und bewegt von diesem Zustand, als er die Menschen anschaute. Er wurde von Erbarmen zutiefst bewegt. Und er hat erzittert, in gewissem Sinne, sage ich jetzt in meiner Interpretation, davor, dass wenn die so bleiben und keinen Weg finden, ihnen kein Weg gezeigt wird, ihnen kein Hirte vermittelt wird, dann sind sie chancenlos. Dann bleiben sie in der Finsternis, nicht nur hier, sondern in aller Ewigkeit. Sieh, das ist das Zittern. Jesus wurde erschüttert, erbebte. Weil er wusste wahrlich, wie der Zustand der Leute ist, nicht nur äußerlich, physisch oder im Bereich von monetärem Zustand oder sonst was, sondern hauptsächlich und vor allem ihrem geistlichen Zustand. Gestern oder durch die ganze Nacht lief Live Aid. Habt ihr das mitbekommen? Diese Konzerte überall, in aller Welt, London, Berlin, in Amerika irgendwo, in Südafrika, in Johannesburg oder sowas. Organisiert von Bob Geldof, der schon für AIDS ja da, oder was es war damals, vor 20 Jahren, glaube ich, diese großen Konzerte organisiert hat und damit Geld gesammelt hatte, eine Awareness provozierte. Also ein weltlicher Mensch, ein Rockmusiker und viele Rockbands und wie sie alle heißen, die berühmten da, inklusive Paul McCartney und so weiter, haben alle da mitgemacht an diesem Live Aid letzte Nacht. Also, in Anführungsstrichen, junge Menschen, manche von ihnen sind auch nicht mehr so jung, Paul McCartney ist 60 und älter und so weiter. Also junge Leute noch, wie ich, auch ich, die sich darum bemüht haben, die Welt zu erwecken. Die acht Staatsmänner, Bush, Blair, Schröder und wie sie alle heißen, von den großen acht Nationen der Welt. Dazu zu bewegen, dass wenn sie sich jetzt am 6. oder 9. Juli irgendwo in Schottland treffen, dass sie sich der Armut Afrikas erbarmen. Ein edles Unterfangen, edles Anliegen. Und dann wurde, ich habe es kurz gesehen gestern Abend noch, dann wurde zum Beispiel gesagt, 60.000 Menschen sterben jeden Tag. Nur aufgrund von Armut. Nicht, weil sie alt sind, sondern arm. Verhungern und als Folge der Armut. 60.000 Menschen jeden Tag. Und das wurde propagiert und machen und tun. Immer wieder so. Ein edles Unterfangen. Dann wurde gesagt, das ist in ganz Afrika. Dann wurde gesagt, wenn 60.000 Menschen in Vancouver, Kanada, heute sterben, am Montag sterben würden, würde das Riesenaufsehen erregen. Wenn 60.000 Menschen in Schaffhausen am Dienstag sterben würden, gäbe es kein Schaffhausen mehr. Das würde eine Riesenbewegung auslösen, der Erschütterung des Erbarmens in der ganzen Schweiz und in ganz Europa. Wenn 60.000 Menschen in Basel sterben würden, dann gäbe es ein Drittel oder ein Viertel von Basel nicht mehr. Plötzlich, aber weil es 60.000 Menschen sind in Afrika, weiß kein Mensch davon, wird keiner berührt davon. Ich sage dir jetzt, 100.000 Menschen sterben jeden Tag in der ganzen Welt, ohne eine Chance bekommen zu haben, von Jesus zu hören. Das sind mehr und das ist bei weitem eine noch größere Katastrophe. Natürlich, viele dieser 60.000 Armen, die sterben, sind genau unter den 100.000 auch drin. So, ich kann mich mit diesem Anliegen identifizieren. Ich kann es Ihnen überhaupt nicht vorwerfen, dass Sie keinen blassen Dunst haben bezüglich der geistlichen Not dieser Leute. Aber wenigstens lassen Sie sich bewegen und tun etwas, was es bewirkt, schauen wir mal. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir sind live Von uns gibt es etwa, von uns wiedergeborenen Christen, gibt es etwa mindestens 800 Millionen zurzeit. Wow. Wow. Und alle, die sich mit dem Christentum identifizieren, sagen, sie sind Christen oder gehören zur christlichen Religion, da gibt es 2 Milliarden. Wir sind bei weitem die größte Religion in der Welt. Das ist kein Grund, sich zu schämen oder zu meinen, wir sind eine Minderheit. Sind wir nicht. Kommt drauf an, wo du hinguckst. Du bist vielleicht der Einzige in deinem Büro oder in der Schule oder so. Dann ist es ein bisschen dünn besiedelt mit euch Christen. Nun gut. Aber einfach wisse es gut. Deswegen habe ich dieses Heftchen zusammengestellt. So wichtig. Jeder 7. Mensch ungefähr ist, oder 8., ist ein wiedergeborener Christ, ein Bruder, eine Schwester von dir und mir. Grandios! Halleluja! Nun, die andere, wenn man, das ist das halbvolle Glas. Das halb leere Glas ist die 6 dazwischen oder die 7. Die sind nicht so wie du und ich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumm. Alle auf dem Weg in die Hölle. Ich sag's jetzt mal ganz direkt. Dann kommt einer auf dem Weg in den Himmel. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen. Aber dann geht's wieder los. Halleluja, Halleluja. Verstehen wir? Schwestern und Brüder, es geht uns was an. Es geht uns was an. Es geht uns sowas an. Jeden von uns. Nicht nur die Evangelisten. Unsere Aufgabe, wenn man das so will, ist genau diese Wahrheiten zu verdeutlichen. Dass wir alle daran beteiligt sind. Wir sind nicht die Spezialisten, die Riesenfangschlepper haben, damit die Riesennetze und der schmeißt es einmal raus und gleich hat er 100.000 drin. Und ich fisch hier und bade meine Würmer und alles, was ich tue, ist die Würmer baden. Und das Brot wird wieder abgefressen. Und fischen tue ich gar nichts. Ja, nein, wir sind sowieso diese Schlepper, Schleppnetzfischer, die sind nur Arbeiter im Erntefeld des Herrn, die durch Gottes Gnade, dass er den Leib Christi benutzt, ihnen zu helfen. Beim Rainer kostet es fast 500.000 Euro, eine Evangelisation zu finanzieren. Woher hat er das Geld? Vom Leib Christi. Amen. So, wir sind alle daran beteiligt. So, die Großen, ich möchte sagen, wie Rainer Bonke oder der Fritz Meier hier von München oder wie auch immer sie heißen. Nein. Die haben eine bestimmte Aufgabe und die, ja, von mir benutzt sie der Herr auch in dieser Form. Aber eigentlich geht es wirklich um uns alle miteinander zusammen. Amen. Amen. Und nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen. Sag mal, ich bin glücklich, weil ich beim Sohn geborgen bin. Weißt du, warum ich beim Sohn geborgen bin und so glücklich bin, so Glück gehabt habe? Weil jemand das Risiko auf sich nahm, zu mir zu kommen. Und das war, vielleicht kennt ihr meine Geschichte, ich werde sie nicht lange ausbreiten, aber es ist halt einfach immer eine gute Illustration. Das sprach überhaupt nichts dafür, dass ich gute Beute wäre oder dass ich anbeißen würde. Überhaupt nichts. Sondern alles sprach dafür, aussichtslos. Mach dir doch gar nicht die Mühe. Die paffen sich voll hier mit Haschisch, mit all dem Zeug. Und die sind an allem interessiert, aber nicht am Christentum. Die haben ja Europa verlassen, um irgendwas in den östlichen Religionen zu finden. Genau das stimmt, das war meine Beschreibung. Aber in Kabul, Afghanistan, kommt dieser Bursche in unsere Bude rein und fängt an, uns zu erzählen, ohne dass wir ihn gefragt haben, ohne dass wir ihn gebeten haben, das zu tun, von Jesus zu erzählen und seine Geschichte zu erzählen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. 3,5 Monate später hat er mich abgeholt. Sprich, hat er mich geerntet. In Bombay, Indien, von allen Orten. und unterwegs mit vielen Stationen, wo ich fast mein Leben verloren hätte, wo alles dafür sprach, dass es nichts nützt. Und doch war der Same der Kraft des Evangeliums gesät. Und der war für mich unmerklich am Wirken. Ich wusste nicht, was da war. Aber am Schluss kam ich in den Schoß des Herrn und habe mich so, wie ich war, einfach angenommen. Ohne, du stinkst, nein, du musst das Tor schneiden und putzen und machen. Nein, komm, du verlorener Sohn. Der Papa, der verlorene Sohn, war bereit. Ich bin nicht würdig. Ich will nur noch ein Knecht sein bei dir zu Hause, Papa. Ich habe nur realisiert, was ich geleistet habe, wozu mein Wollen und mein Egoismus mich gebracht hat, waren nur Schweinetränke. Jetzt will ich zu, du bist reich, du hast alles. Ich will einfach nur dein Knecht sein, dann geht's mir immer noch besser. Und der Papa lässt ihn gar nicht ausreden. Der fällt ihm, wie so Väter sind.
Zuerst so scheinbar hart, hat mein Vater auch gesagt, wenn du mal was brauchst, ruf uns ja nicht an oder melde dich an, ich werde dir nichts geben.
Meine Mutter hat geweint, als ich von zu Hause losging. Das war die Rede meines Vaters. Als ich ihm dann schrie, würdest du mir ein bisschen Geld schicken, dass ich mich auf ein Boot einschiffen kann und da arbeiten und so weiter. Dann noch, hat er mir gleich ein Ticket mit der Swiss Air geschickt. Gell, bitteschön. Typisch. Aber der himmlische Vater noch viel mehr. Und er ist ja nicht von Anfang an. Nein. Der ist immer erbarmend, der ist immer gütig, er ist immer der gnädige Gott. Der natürlich auch der Richter ist, der keine Chance hat, uns einfach nur so souverän zu vergeben, wenn wir nicht zu ihm kommen. Er respektiert uns viel zu sehr. Er weiß viel zu sehr, wie wertvoll, wie bedeutungsvoll jeder einzelne Mensch ist. Da kann er nicht einfach ihm ein Heil überstülpen, was er gar nicht will. Geht gar nicht. Das ist unmöglich. Da kann man nicht gerettet werden. Da kann man keine Schuldvergebung bekommen, wenn du es übergestülpt oder irgendwie so künstlich zugerechnet bekommst. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Du musst es wollen. Du musst es annehmen. Dann wird es wirksam. Und so ist der Vater, als der verlorene Sohn kam in der Geschichte, die Jesus erzählte, ist der Vater ihm um den Hals gefallen, hat gleich das bemessene Kalb schlachten lassen, hat ihm gleich neue Kleider angezogen, gleich einen Ring und so weiter, Schuhe, alles das zurückerstattet. Und er wollte so, oh, es tut mir so leid, warte, ich bin, das ist in Ordnung. So ist es. Warum habe ich so Glück gehabt? Einfach, weil Gott so gnädig ist und zweitens, weil er jemanden fand, der sich aufmachte. Er war früher auch ein Hippie gewesen, auch ein Drogensüchtiger. Und der machte sich auf unsere Straße. Es war unbequem. Das war gefährlich. Aber er kam, er nahm Unannehmlichkeit, hat nicht die Karriere gesucht, er hat danach getrachtet, Leute zu gewinnen, wie er einer gewesen ist, weil er erlebte, wie glücklich bin ich bin jetzt geborgen, aber ich realisiere, wie gefährlich ist es nicht, bei Jesus zu sein. All diese Ignoranten, all diese Deppen von meinen Brüdern da, die dasselbe tun, wie ich getan habe, aber nicht zu wissen, wie gefährlich das ist. Und so viele sind gestorben dabei, wie zum Beispiel mein Freund, mit dem ich da gereist bin. Aber weil Gott jemanden fand, der sich aufmachte, der dieselben Orte besuchte, der in denselben Gegenden zu finden war, wo wir waren. Nicht, weil er noch so ein halbes Hangout hat. Ja, ich mag halt den Duft von Opium und den Duft von Haschisch oder sowas. Nein, er war frei. Nein, ich möchte Samen sehen. Ich habe eine Verantwortung, eine Schuld zu begleichen. Wir können nicht unsere Schuld begleichen. Aber ich bin Gott schuldig, mein Leben ihm zu geben, weil er sein Leben mir gegeben hat. Und das war nötig, um mich zu retten, um mich aus der Hölle rauszuholen. Wie kann ich es jetzt zurückhalten? Wie habe ich das Recht, nicht das Vollste zu geben, alles was ist, ihm zu geben und zu weihen für seine Zwecke? Das ist unmöglich, Schwestern und Brüder. Wenn wir das tun, sind wir voll daneben. Lau, rebellisch, widerspenstig. Wenn wir nicht mit den Absichten Gottes, mit dem Auftrag Jesu, den er uns seit 2000 Jahren gegeben hat, gehen hin in alle Welt, beschäftigt sind, sind wir nicht gehorsam. Das ist einfach, wie es ist, liebe Schwestern und Brüder. Dann können wir noch so singen und noch so hoch jubilieren und in Zungen reden und machen und tun. Wenn ich mich ständig weigere, aus irgendwelchen Ängsten und irgendwelchen Lügen des Teufels, irgendwelchen innerlichen Ängstlichkeiten, dann bin ich letztlich widerspenstig. Und das ist nicht gut. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir kommen trotzdem in den Himmel. Aber na, das ist nicht das Schlimmste. Wir sind trotzdem gerettet. Aber weil wir nicht gehorsam waren, gehen manche auf den Weg in die Hölle, den wir vermieden haben, weil Gott uns Gnade erwiesen hat, weil er jemanden fand, der uns geholt hat. Wir alle sind das Produkt von irgendeiner evangelistischen Aktion, wenn du so willst. Dieser junge Bursche, der Harry, der hat auch die evangelistische Aktion unternommen, nicht organisiert von irgendjemand, nur von ihm selber. Auf die Hippie-Straße zu gehen und Leute anzusprechen, wie er selber einer war. Das war's. Das war die evangelistische Aktion. Also man muss da kein Profi sein, man muss da kein Professor sein, man muss da nicht eine Bibelschule besucht haben, man muss nicht in einem Programm etabliert sein. Du kannst einfach nur das Herz Gottes in dir walten lassen, dem Raum geben und anfangen zu beten und Jesus zu bitten, Herr, lass mich die Menschen so sehen, wie du sie gesehen hast. Gib mir ein Gefühl, ein Erbarmen, wie du es hast, für meine Nachbarin rechts und links, für die Leute um mich herum, für dort, wo du mich gestellt hast. Und dann wird er das tun. Sieh, Gott wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Ich weiß, jeder wiedergeborene Christ hat im Prinzip dieses Wollen, Menschen zu erreichen. Weiß im Prinzip, worum es geht. Aber so viele von uns tun es nicht in der Praxis. Aus irgendwelchen Gründen, da gibt es eben viele verschiedene Gründe. Aber das müssen wir einfach ablegen. Und Gott bitte, wirke in mir Kühnheit. Das hat die erste Gemeinde auch gebetet damals in Jerusalem, Apostelgeschichte 4. Herr, verleihe uns Kühnheit, Mut, indem du deine Hand ausstreckst, Zeichen und Wunder und Heilung im Namen deines Sohnes Jesus zu wirken. Als sie bedroht wurden, nicht mehr in diesem Namen zu predigen. Okay, kamen sie zu Hause an. Sie waren beim Evangelisieren gewesen. Jetzt kommen sie nach Hause, nachdem sie die Drohung bekommen haben und sonst Knast oder sogar Steinigung. Naja, dann beten sie. Also man kann beten. Um das, was du weißt, dass dir fehlt. Ist okay. Da kann man richtig drum beten. Herr, gib mir Kühnheit. Aber fange auch an. Genauso wie mit all den wunderbaren geistlichen Realitäten, die wir jetzt lernen, den Glauben in Anspruch zu nehmen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ob ich das fühle oder nicht. Ich bin geheilt, ob es sich manifestiert. Ich bin gerettet. Im Glauben wissen wir es alle schon vollbracht in Christus. Das Erlösungswerk. Das nehmen wir jetzt für uns in Anspruch. Nimm für dich in Anspruch, dass du ein fähiger Diener des Geistes bist. Genauso wie du die anderen Dinge für dich in Anspruch nimmst. Nimm in Anspruch, dass Gott in dir jetzt am Wirken ist, das Wollen und das Vollbringen zu wirken, zu seinem Wohlgefallen. Und jetzt lasst uns noch schnell ein paar Sachen tun. Anschauen. Ich bin gleich soweit. Keine Sorge. Der Braten wird, ich habe schon dafür gebetet, dass deine wundersame Heilung oder Verzögerung geschieht, damit er nicht schwarz wird, bis du zu Hause ankommst. Der Braten im Ofen. Noch eine ganz kurze Bibelarbeit. Matthäus 10, nach diesen Aussagen über Jesus wurde zutiefst bewegt. Die Voraussetzung also ist, Gott ist reich an Erbarmen und Gnade zu jedem, der ihn anruft. Davon spricht der Paulus in Römer Kapitel 10, ab dem Vers 11 bis 15. Gott ist reich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, weil Gott reich ist an Gnade und an Erbarmen. Das steht da zwar nicht, aber das ist der Reich. Er ist reich an Erbarmen und Gnade jedem, der ihn anruft, Juden wie auch Heiden, nicht Juden. Gott ist reich an Gnade und Erbarmen zu jedem, der ihn anruft. So ganz gleich, wer du bist, ob du ein alter Hippie bist, ob du ein schlimmer Perversling bist oder was auch immer. Ganz gleich, oder ob du in einer fremden Religion warst, ob du den Satan angebetet hast oder was auch immer, spielt alles keine Rolle. Ist alles einfach Sünde. Wenn wir den Namen des Herrn anrufen, weil wir das Evangelium hören von Jesus. Jesus ist der Name, der rettet, der heilt, der befreit. Okay, Jesus, rette mich. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist unsere starke, Parole für unsere Evangelisation unter diesen Hindus und den Moslems. Da kommen Zehntausende oft und so weiter und so fort. Und rufen den Namen des Herrn von Herzen an. Und das ist unsere Sicherheit. Ja, aber was ist mit denen? Was geschieht danach? Bah, 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 bah. Wir gründen eine Gemeinde, wir versuchen ihnen nachzugehen, alles das. Und wir würden gerne noch 10-mal so viel tun, wenn wir mehr Geld hätten. Halleluja, Halleluja. Wenn du was übrig hast oder sogar was absichtlich schicken möchtest, bitte, gimme, gimme, my name is Jimmy. Ja, genau, was auch immer. Nein, nein, tatsächlich, ich sammle es, um die Erreichten zu erreichen. Und eben, du brauchst nicht mal Schaffhausen zu verlassen, um ans Ende der Erde zu gehen. Du kannst einen senden in deinem Namen. Du kannst ihn im Gebet begleiten. Amen. So ist es gedacht. Weil wir sollen in alle Welt gehen. Wir müssen damit beteiligt sein. Ja, ja, ich kann doch jetzt, muss ich halt alles aufgeben? Muss ich jetzt aufhören? Dann habe ich ja wieder keine, dann muss ich mich unterstützen. Ja, richtig. Nein, wenn Gott dir nicht dich so geführt hat, dass du das tun sollst, dann schaffe Häusle bauen weiterhin, aber verfriss es nicht alles für dich, was du da verdienst. Sondern nimm auch ein bisschen und gib denen, Entschuldigung, die Gassensprache, ich bin immer noch am Arbeiten dran, 33 Jahre, ein weiterer Bereich. Aber macht ja nichts. Lasst uns ein paar Brosamen von unserem reich gedeckten Tisch, den der Herr uns deckt im Angesicht unserer Feinde. Psalm 23, Halleluja, Halleluja. Lasst uns ein bisschen von dem reichen Essen abgeben an die, die nichts haben, an die Hündlein unter dem Tisch. Brosamen. Brosamen. Ich bitte, im Namen der 3 Milliarden unerreichten Menschen, lasst uns aus unserem Reichtum schwelgen und mit Absicht senden. Amen. Das ist der Heilige Geist, der spricht. Wirklich wahr. Und die Schweiz ist ein super Partner, muss ich schon sagen. Schweizer Geschwister sind super Partner mit uns im India Harvest Plan. Aber ich weiß, da ist so viel mehr möglich. So viel mehr möglich. Und du brauchst es nicht mir geben, wenn du mir nicht traust oder was auch immer. Gib es jemandem, dem du traust und der sich damit beschäftigt, die Unerreichten zu erreichen. Amen. Nicht nur die Christen zu füttern in einem anderen Land, das ist nicht Mission. Ein christliches Land zu verlassen und in ein heidnisches Land zu den Christen dort zu gehen und da eine Missionsreise zu unternehmen und dann Seminare für die Pastoren und sonst was durchzuführen. Das ist gut, das ist nicht schlecht, das kann man auch tun, damit die was lernen. Aber das ist nicht Mission. Das ist Dienst am Leib Christi. Du musst da, wo die Fische sind, wo die Verlorenen rumschwimmen, da müssen wir hin. Da gilt's zu evangelisieren. Da gilt's, das Netz des Evangeliums auszuschmeißen. Amen. Und solche Leute, oh ja, unterstütze sie. Unbedingt. Aber lasst uns was tun, damit das geschehen kann. Gott ist reich an Gnade. Das ist die Voraussetzung. Er will sich erbarmen. Er ist reich. Er hat genügend Vergebung, genügend Gnade. Jedem, auch dem Hitler hätte er sie erwiesen. Und so weiter, obwohl uns das schwer ist zu verstehen. Und dann gibt uns gleichzeitig auch die Ausstattung. Jesus rief seine Jünger in die Nachfolge. Markus Kapitel 1, Vers 17. Entschuldigung, wir kommen gleich zu Matthäus 9. Der nächste Dings dann. Dort hat er gesagt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist jetzt der Auftrag. Die Voraussetzung ist, er will retten. Der Herr ist reich an Gnade zum Retten. Jetzt, der nächste Punkt ist, wir müssen nachfolgen, um uns zu Menschenfischern machen zu lassen. Dann hat Jesus seine Jünger, hat er ihnen gezeigt, wie man das tut, Menschenfischen. Und dann hat er ihn sie mitgenommen in alle Orte, in die Dörfer und Städte und hat gepredigt vom Reich Gottes und hat die Gebundenen freigesetzt, die Kranken geheilt und eben das Evangelium des Reiches verkündigt. Das war der Dienst des Menschenfischens. Das war sein Beispiel. Das hat er also demonstriert in Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Da steht das. Und dann als drittens hat er sie dann genommen, und das ist auch eine interessante Zusammenstellung, das habe ich in diesem Heftchen aufgelistet, wie das aussieht dort. Er ist nicht nur bewegt, Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht nur bewegt, wo er die Not der Menschen sieht, sondern, oh Gott, you know, und hat eine Gebetskette organisiert und das war alles. Er hat zwar gesagt, als erstes, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Aber dann das Nächste, was er tat, ist, die Arbeiter, die er schon ausgesortiert hatte, die hat er selber genommen und gesandt. Sie hat nicht nur gebetet. Manche heutzutage beten wenigstens für die verlorenen Menschen. Das ist schon mal super. Aber das reicht nicht, meine Freunde. Beten alleine wird die Welt nicht retten. Gebet kann von mir aus den Boden vorbereiten, dass wenn der Same gesät wird, dass er Frucht hervorbringt. Oder wie Rainer Bonke sagt. Das Evangelium ist die Bombe und das Gebet ist die Zündschnur. Okay, von mir aus mag es die Zündschnur sein. Aber Gebet alleine wird die Welt nicht retten, liebe Freunde. Und sag mir nicht, ja, aber ich habe einen Gebetsdienst und ich bin nicht so zum Evangelisieren beauftragt. Das ist eine Lüge, das ist eine Irrlehre. Das gibt's nicht. Wir sind alle zum Beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Und gleichzeitig hat er gesagt, okay, lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft, dass irgendwo in der Welt jemand kommt und da hingeht und die Verlorenen, die wir da vor uns haben, zu erreichen. Nein! Okay, lasst uns beten. Aber das Nächste, was er tat, ist, er hat einen Plan entwickelt. Indem er eine Erntestrategie, indem er seine 12 Jünger herrief, kommt, namentlich genannt, Hanna, Peter, Fritz, Ulrich und die 12 Apostel da, wie sie alle hießen eben, in Schweizerdeutsch. Kapitel 10, Vers 1. Er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister. Also er hatte sie herangerufen, seine 12 Jünger, gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann die Namen der 12. Und dann heißt es weiter, geht aber, Vers 6, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, das war der spezielle Auftrag damals noch. Wenn ihr aber hingeht, Vers 7, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Heute predigen wir das Evangelium von Jesus. Jesus ist der Retter. Und dann Vers 8, also predigt und dann Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das heißt nicht, nutzlos war es bei euch. Nein, nein, gratis habt ihr empfangen und gratis gebt es auch weiter. Nicht umsonst, ich habe es umsonst euch gegeben, es nützt alles nicht, nur umsonst war es alles. Das ist nicht die Bedeutung dieses Satzes, ist ja klar. Gratis habt ihr empfangen. Musstest du was zahlen? Nein, es war ein Geschenk, die Vergebung, das neue Leben. Amen. Amen. Und dann kam eben, das war die 12 und dann im Lukas Kapitel 10, Verse 1 und 2 und Vers 9, ist dasselbe eigentlich gesagt, nur es waren nicht die 12, sondern es waren 70 andere. Weil manche Christen könnten da sagen, ja, ich gehöre nicht zu den 12 Aposteln. Die hatten ja auch eine Sonderberufung und deswegen waren sie mit all diesen Dingen begabt und begnadigt. Die 12 Apostel, die im Kirchenfenster sind. Nein, da waren dann 70 andere, Lukas 10. Und der Herr rief 70 andere. Die sind nicht namentlich aufgeführt, das waren Leute wie du und ich. Und denen hat er genau dasselbe gesagt. Und das muss ich jetzt doch noch schnell lesen. Ich bin fertig, ja. Also haltet noch durch. Es ist alles Zugabe, gratis. Wer weiß, wann ich wiederkomme. So, ich gebe euch alles, was ich so auf Lager habe. Schinornik, Lukas 10, Vers 1. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Sag mal, 70 andere. 70 andere. Und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt, in jeder Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeit aber sind wenige. Bitte nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeit aussendet. Also wir beten um Arbeiter noch mehr, aber gleichzeitig gehen wir. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und so weiter und so fort. Und dann Vers 9. Und heilt die Kranken darin, in den Städten, heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und dann, wenn du Markus 16 noch als den Grundmissionsbefehl nimmst und da liest, ist ja alles, wie gesagt, altbekannt. Und ich komme jetzt gleich zum Schlusssatz. Was will ich damit alles sagen? Und der Herr sprach zu ihnen, Vers 15, Markus 16, 15, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und dann heißt es, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden genesen. Und dann, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus. Halleluja! Sie taten, was der Herr ihnen auftrug. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort, was für ein Wort, das Wort des Evangeliums, durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Liebe Schwestern und Brüder, mein Punkt ist der, Evangelisation ohne die mitfolgenden Zeichen ist sehr mager. Sprich, hat nicht große Auswirkungen, meistens. Wenn wir in Indien oder in Pakistan unter den Moslems nicht sagen könnten, heute Abend, wenn Gott hier, wenn das, was wir euch verkündigen, ist die Wahrheit von Gott für alle Menschen offenbar. Es ist keine Religion, es ist die Wahrheit für alle Menschen. Und wenn Gott wird das bestätigen, weil es sein Wort ist, und er wird Zeichen und Wunder tun, er wird Augen öffnen, stumme Münder zu sprechen bringen und. Wenn das nicht so wäre, dann könntet ihr uns nicht, dann hättet ihr jedes Recht, uns nicht zu glauben oder uns sogar als falsche Propheten aus der Stadt zu verjagen. Okay. Und dann aber geschehen diese Dinge und wir sagen natürlich auch, aber wenn es geschieht und es wird geschehen, dann wisst ihr es als ein Zeichen, das ist die Wahrheit von Gott, die es gilt für jeden Menschen zu hören und zu glauben. Und dann geschehen diese Dinge. Und wenn sie nicht geschehen würden, dann würden wir längst nicht das erreichen und würden wir längst nicht die Menschen, dann würden wir, wie viele sagen, müssen, ja, es ist schwer. Alle sind so mit anderen Dingen beschäftigt und so zu. Und die haben ja schon ihren Glauben. Warum sollen wir ihnen unseren Glauben aufstülpen? Richtig. Obwohl es die Wahrheit wäre, weil sie nicht bestätigt wird durch mitfolgende Zeichen, wird sie oft dann nicht wirksam. Hat sie nicht die Kraft. Aber wenn du dann diesen kleinen Jungen hast, der 7-jährig oder 5-jährig, und von alleine nach vorne gerannt kam, taubstumm bisher. Aber während des Gebets hat offensichtlich Jesus seine Ohren geöffnet und seinen Mund und er fing an zu hören. Dann rannte er von alleine, das ist das Titelbild auf meinem letzten Brief da, dann rannte er nach vorne alleine. Sein Onkel war mit ihm, auch ein junger Bursche, aber war Onkel. Der kam dann hinten nach. Ja, Onkel sind manchmal so kleine Kerle, staunt man, dass es Onkel ist. Naja, der Onkel war dann da, kam dann hinten nachgelatscht, weil der junge, kleine Junge war vorne bei unseren Leuten und hat irgendwie so verdeutlicht, dass da was war. Naja, und dann kam dann der Onkel, hat dann gesagt, und dann haben sie ihn getestet, und dann konnte er tatsächlich hören und fing an, die ersten Dinge nachzusprechen. Grandios. Und der Bursche hat einfach nur gestrahlt. Wahrscheinlich ist ihm Jesus persönlich erschienen. Ich würde mir das so richtig vorstellen. Hallo, ich heiße Jesus. Und hat ihm seine Ohren geöffnet und seinen Mund geöffnet. Glaube, irgendwas. Gut möglich. Weil wenn du ihn gesehen hättest, wie er und dann habe ich ihn dann so gedrückt und hat er sich so richtig um meinen Hals Was kann man da sagen? Und die Leute, dann kommen die Leute gerne zu diesem Jesus. Und wisst ihr was? Er will dieselben Dinge hier tun in Schaffhausen. Ich weiß, manchmal scheint es schwieriger zu sein, weil wir scheinbar so kritisch geworden sind. Aber wenn er bei uns Glauben findet und die Erwartung, Herr, ich tue es in deinem Namen und ich gebe diese wunderbare Botschaft von dir. Ich meine, die meisten Leute wissen ja, wer Jesus ist. Du läufst eigentlich offene Türen ein. Aber biete mal an, für Leute, die Probleme haben, die Schmerzen haben, zu beten. Das ist die normale Ausstattung jedes gläubigen Christen als Missionar für Jesus. Das ist das Normale. Es ist das Normale. Und diese Schwelle, die müssen wir übertreten. Bei mir ist es wirklich in den letzten Jahren geschehen, glaube ich, sagen zu können, dass ich eine ganz andere Erwartung habe. Auch wenn ich jetzt hier predige in Bezug auf Heilung oder das Evangelium. Ich erwarte, dass der Herr das bestätigt hier. Und dann erleben wir. Ein Ältester bei uns in der Gemeinde, da hatte ich weiß nicht wie lange, 12 Jahre oder 17 Jahre, irgend sowas, hatte extremes Asthma, dass er täglich den Cortisonspray brauchte. Und wenn er den nicht hatte, war es lebensgefährlich. Und er musste im Sommer umziehen nach Italien, um gut leben zu können. Dort an der Küste mit dem Joden, was weiß ich nicht, was es da alles gibt, was dir hilft, wenn du Asthma hast, zu atmen. Und der kam, ein Ältester, und er kam dann auch wieder mal zu einem der Heilungsgottesdienste. Und dann hat er nochmals irgendwie realisiert. Ja, ich glaube zwar, aber so richtig überzeugt, weil ich ja schon so lange stehe und irgendwie wurde irgendwo überführt. Und an dem Abend hat er es einfach nochmal so richtig bewusst in Anspruch genommen. Und die Nacht hat er geschlafen wie seit so vielen Jahren nicht mehr. Und dann, zuerst war er nicht sicher, weil die Symptome noch nicht unbedingt gleich so augenblicklich verschwunden waren. Aber er ist nach Hause ins Bett. Und dann hat er dann erzählt. Und er ist jetzt seit Monaten nichts mehr Spray, nichts mehr. Kerngesund, der Bursche. Halleluja. Ein junger Mann, Karl, beide hießen Karl. Weiß nicht, ob es was mit dem Namen zu tun hat, aber glaub nicht. Ein junger Mann, der hatte Ekzeme seit Monaten oder Jahren auch. Über die ganze Haut, kratzend, blutende Dinger. Nichts wurde besser. Während er da steht, in München, in dem Gottesdienst, fängt es an zu verschwinden. Und dann innerhalb von wenigen Tagen war es weg. Und dann über ein paar, dann hat er gesagt, als er das letzte Mal erzählt hatte, das Zeugnis, dann kam es manchmal, waren wieder Ansätze da. Und dann hat er aber einfach gesagt, nein, nein, nein. Und das fand ich so gut, weil das ist auch nicht unüblich, dass es versucht, wieder zurückzukommen und dass der Feind versucht, wieder Dinge dir anzuhängen und so, ja sicher, ich mein Edgepatch, hat doch nicht genützt, gell? Und so. Nein! Da musst du sagen, nein! Und der hat es begriffen. Und er ist kerngesund. Praktisch über Nacht. Und das in Westeuropa, in dem Schickimicki München da. Also bitte. Amen! Lasst uns zusammen auf, steht auf, sonst höre ich nicht mehr auf. Also das war eine 180-Minuten-Kassette oder was? Nein, passt alles. Ja. Kondensiert, digitalisiert. Halleluja, lasst uns einfach noch beten. Danke, Jesus. Lasst uns einfach mal, wenn du willst, du musst natürlich nicht, deine Hände heben zum Herrn. Als ein Zeichen unserer Ergebenheit, auch unserer Aufgabe, unseres Ich ergebe mich. Ja. Hände hoch, heißt das ja auch. Genau. Ja, ja, genau. Ich ergebe mich. Das ist die eigentliche Bedeutung. Weil Gott, wo ist Gott? Da oben? Naja, in Australien ist er genau in der anderen Richtung. So, wo immer. So, wir sagen, ich ergebe mich, Herr. Hier bin ich. Sende mich. Benutze mich. Für das, was du willst. Für deine Zwecke und Absichten, oh Herr. Vater, ich danke dir für meine Schwestern und Brüder. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Und ich rede hier ja wirklich nicht als jemand, der der vollkommene Evangelist oder Christ wäre, der alles so perfekt tut oder sowas. Aber Herr, durch deine Gnade vermögen wir tatsächlich alles. Du schaffst in uns dieses Wollen und eben aber auch das Vollbringen, Herr. Und darum beten wir heute Morgen. Und gib uns Kühnheit, Vater, und wirke es in uns, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst, Herr. Gib uns eine Bürde, eine Last aufs Herz für verlorene Menschen. Lass uns innerlich jauchzen, aber gleichzeitig erzittern, erbeben in unseren Herzen, berührt von dem Schicksal der Menschen um uns herum und dem Schicksal der Menschen in dieser Welt. Weil du hast uns ja in diese Welt gesetzt und gesandt als deine Zeugen. So, Vater, hier sind wir. Danke für diese Schwestern und Brüder. Danke für die Gemeinde. Danke für das Werk, was hier schon gewirkt wurde. Danke für die Menschen, die dazugetan wurden. Dadurch, dass sie das Evangelium gehört haben, gerettet wurden, sich zu Jesus bekehrt haben. Danke, Herr. Und danke für das, was du durch uns alle jetzt noch weiterhin tun wirst. Herr, im Namen Jesus. Und wir wollen auch dafür glauben, Herr, dass sich Menschen hier bekehren. Genauso wie mit den Heilungswundern. Wollen wir glauben und erwarten, dass sich Menschen aufgrund des Samens des Evangeliums, der in ihre Herzen gesät wird, sich bekehren. Ein Widerhall in ihren Herzen da ist. Im Namen Jesus. Und alles andere, was dem widerspricht, alles, was an unseren Argumenten dagegen steht, alles, was an scheinbaren, sichtbaren Manifestationen dagegen spricht, als Beweis, Vater, da sagen wir, das ist eine Lüge. Die glauben wir nicht länger. Das ist ein Gerücht. Das ist ein satanisches Gerücht. Genauso wie dass da hier nicht dieselben großen Heilungswunder geschehen können. Das ist eine Lüge des Teufels. Und die glauben wir nicht länger, sondern wir erwarten dieselben Dinge, Vater. In Jesu Namen. Dass blinde Augen sich öffnen, taube Ohren hören, stumme Münder sprechen, Lähmungen verschwinden, Herr. Tumore vertrocknen und abfallen in Jesu Namen. Krebsgeschwüre verschwinden in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Gnade, für dein Werk. Und wenn du jetzt da bist und brauchst Heilung, du hast irgendein chronisches Leiden oder sonst irgendwas und du brauchst Heilung, dann leg dir die Hände schnell dort auf die Stelle, wo du Heilung brauchst, wenn das möglich ist. Und dann will ich für dich beten und dann wollen wir miteinander das in Anspruch nehmen. Im Namen Jesu, durch Jesu Wunden bist du geheilt. Wir deklarieren Freisetzung und Heilung in deinem Körper. Wir gebieten dem Geschwür zu verschwinden in Jesu Namen. Vertrockne und verschwinde in Jesu Namen. Wir sprechen Heilung in deinen Leib. Jedes chronische Leiden ist gebrochen und aufgelöst in den Wunden Jesu. Kopfschmerzen verschwindet in Jesu Namen. Migräneattacken hört auf in Jesu Namen. Ich spreche Heilung und einen ausgeglichenen Hormonhaushalt in deinen Leib in Jesu Namen. Vater, strecke deine mächtige Hand aus und wirke Zeichen und Wunder und Heilungen um deines Sohnes Jesu willen. Weil durch ihn sind wir gerettet, durch ihn sind wir geheilt und befreit. In seinen Wunden. Danke, Herr, du hast teuer bezahlt, dass wir Heilung und Glück und Leben und Fülle des Lebens haben können. Ich danke dir dafür. Und sag mit mir, ich empfange dieses Wunder. Ich empfange meine Heilung. Ich empfange meine göttliche Gesundheit. In meinen ganzen Körper. In Jesu Namen. Und durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Ich bin erlöst von Krankheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und wenn du Schuld in deinem Leben hast, bring es vor den Herrn. Wenn du vielleicht dein Leben noch nie wirklich bewusst dem Herrn ausgeliefert hast, ihn zum Herrn gemacht hast, weil du Angst vor ihm hattest, das ist wieder so eine Lüge. Das ist eine Lüge des Teufels. Gott ist derjenige, wo du geborgen bist, wo du Heimat findest. Nicht Angst, nicht Not, nicht, oh, dann zwingt er mich, Dinge zu tun, die ich gar nicht will. Er wird es in dich hineinlegen, sodass du dir gar nichts mehr anderes vorstellen kannst. Er wird das in dir schaffen, genauso wie das in mir geschafft hat, Dinge hervorzubringen, die ich mir vielleicht auch nicht vorstellen konnte. Gott ist fähig. Wenn du dazu bereit bist, dann heb deine Hände hoch. Wenn das dich betrifft oder wenn du in irgendeinem Bereich wirklich Vergebung brauchst oder Reinigung und Freisetzung, heb einfach deine Hände. Uns geht jetzt hier niemand anders was an. Das ist eine private Geschichte zwischen dir und Gott. Oh Vater, wir bringen einfach diese Dinge vor dich in Jesu Namen. Wir sprechen Vergebung und Reinigung. Sag es dem Herrn. Einfach leise vor dich. Herr, vergib mir. Es tut mir so leid. Und ich danke dir für deine Vergebung und Gnade. Danke, Herr. In deinen Wunden, in deinem Blut sind wir gereinigt und geheiligt. Danke, Herr, für deine Gnade. Und wirke du neues Leben in Menschen, die hier sind, die vielleicht dieses Leben noch nie empfangen haben. Wirke du neues Leben. Jetzt sag mit mir zusammen, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Heiland. Ich gehöre dir. Ich nehme das an, was du für mich getan hast. Vor 2000 Jahren, am Kreuz von Golgatha, hast du für meine Schuld bezahlt. Und jetzt empfange ich Vergebung und Begnadigung. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn geopfert hast, um mich zu retten, um mir zu vergeben, um mir den Himmel zu öffnen. Danke, lieber Vater. Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Halleluja. Amen. Amen. Und so weiter und so fort. Gottes Segen, ihr Lieben. Preis dem Herrn.